Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte gerne, liebe Gemeinde, heute Morgen anhand dieses Textes aus dem Markus-Evangelium, den wir gerade gehört haben, ein paar ganz einfache Gedanken zum Thema Abendmahl sagen. Es wird nicht hochdogmatisch und ganz sicher wird es nicht alles sein, was zum Abendmahl zu sagen ist. Aber ich möchte gerne ein bisschen den Hintergrund beleuchten, was da eigentlich stattfindet. Weil ich glaube, dass ganz vieles aus der Handlung selbst am Ende für uns verständlich wird, was wir da eigentlich tun, wenn wir Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist neben der Taufe das eine große Ritual, das die Christenheit kennt und das auch die urchristlichen Gemeinden gefeiert haben. Und das Abendmahl ist etwas, was in der jüdischen Geschichte vorher so nicht vorgekommen ist, etwas Neues. Auf der anderen Seite hat es eine gewisse Verwurzelung in dem, was Jesus selber gelebt und gelehrt hat. Jesus hat nämlich ganz oft Tischgemeinschaft gesucht mit allen möglichen Leuten. Er ist in die Häuser gegangen und hat dort mit den Menschen gegessen. Und das war besonders, er hat keinen Unterschied gemacht, wer das nun war. Er ist zu angesehenen Leuten genauso gekommen wie, und das vielleicht sogar öfter, zu den sogenannten Sündern. Was ihm ja auch den Vorwurf eingebracht hat, dass er immer wieder die Nähe zu Zöllnern und Sündern sucht. Und Zöllner und Sünder war damals das geflügelte Wort für die Leute, die Gott ganz bestimmt gar nicht mag. Zu denen ist er hingegangen. Es war typisch für Jesus, Tischgemeinschaft mit Sündern zu suchen. Das ist das eine, was besonders ist am Abendmahl. Das andere, als er dann das Abendmahl tatsächlich mit seinen Jüngern, mit den Zwölfen, also einer kleinen Auswahl aus seinen Jüngern, gefeiert hat, da war das die letzte Nacht, die Jesus erlebt hat auf dieser Welt. Es war der Abend, die Nacht vor dem Tag, an dem er sterben sollte. Und es war das letzte Mal, dass er mit seinen Jüngern gemeinsam Tischgemeinschaft hatte. Und ein drittes, das war jetzt der Blick nach hinten in die Abendmahlsgegenwart und dann nach vorne von diesem Abendmahl aus. Das Abendmahl, das Brechen des Brotes, sollte das sein, woran die Jünger den Auferstandenen erkannt haben. Jesus, das wird ja mehrfach erzählt in den Evangelien, ist als Auferstandener seinen Jüngern begegnet und manchmal haben sie ihn gar nicht wirklich erkannt. Aber als er dann das Brot gebrochen hat, da war es so, als würden ihnen die Augen aufgehen und sie sehen es plötzlich. Das eine von zwei großen Ritualen der Urchristenheit. Und auffallend ist, es dreht sich um Essen und Trinken, also etwas ganz Elementares. Das war nicht irgendwie hochreligiös vergeistigt, sondern ganz elementar. Essen und Trinken ist die Grundlage des Lebens überhaupt. Und es kommen zwei Zeichen ja in diesem Abendmahl vor. Das eine ist das Brot. Brot in der damaligen Gesellschaft viel mehr noch als heute. Das Grundnahrungsmittel schlechthin. Zu jeder Mahlzeit war Brot die Basis. Und dann hat man meinetwegen Oliven oder so etwas noch dazu gegessen. Aber Brot gab es immer. Das war der Alltag. Und so ist das Abendmahl ganz verwurzelt im Erleben des Alltags der Menschen, in den elementaren Grundlagen des Lebens. Aber da ist ein zweites, da ist der Wein im Abendmahl. Und der Wein bringt noch eine andere Nuance da rein, neben dem ganz elementar Grundlegenden. Nun war Wein etwas, was man auch in der Antike relativ viel getrunken hat, allerdings erheblich verdünnt mit Wasser. Nur bei besonderen Festessen, Nur an besonderen Festtagen wurde Wein unverdünnt getrunken. Und so ist der Wein im Abendmahl neben dem Alltäglichen so diese Öffnung zum Besonderen, zum Fest hin. Und der Ritus selber, anders als manchmal bei uns im Gottesdienst, ich gebe das zu, wir als Kirche nach 2000 Jahren, wir haben viel ums Abendmahl drumherum gebaut. Was Jesus damals mit seinen Jüngern gefeiert hat, war viel einfacher, elementarer, leichter verständlich. Nicht für die theologischen oder religiösen Fachleute gedacht, sondern eingängig eigentlich für jeden. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12 Jüngern dorthin. Was meint dorthin? Jesus hatte vorher Jünger losgeschickt und gesagt, bereitet den Raum, in dem wir heute Abend feiern, vor. Das war ein Raum in einem Haus in Jerusalem. Auch das Obergemach an anderer Stelle genannt. Obergemach heißt im ersten Stock gelegen. Die Häuser damals waren normalerweise einstöckig. Es waren schon wohlhabendere Leute, die zweistöckige Häuser hatten. Ganz wenige sogar dann noch einen Stock obendrauf. Aber da war ein Haus in Jerusalem, in dem Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam feiern wollte. An diesem Abend. Und er war so etwas wie der Gastgeber, der sie dazu eingeladen hat. Was ist dieser Abend? Es ist ein Abend zu Beginn des Pessachfestes. Vielleicht ist es die erste Passa-Mahlzeit, Pessach oder Passa, so sprechen wir das. Pessach heißt es im Hebräischen. Vielleicht ist es die erste Mahlzeit in der Nacht vom 14. auf den 15. Nisan, damals also eine Vollmondnacht im Frühling. Deswegen ist Ostern übrigens bei uns immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Der jüdische Kalender ist ja ein Mondkalender. Es war der Beginn des Pessachfestes. Der Abend, an dem Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, war entweder vielleicht sogar das Sedermahl selber oder wahrscheinlicher etwas der Abend vorher, wo Jesus so etwas gemacht hat wie vorher feiern, einen Tag vorher, weil keine Zeit mehr war. Das Pessachfest ist das größte von drei Pilgerfesten, zu denen Juden aus der ganzen damaligen Mittelmeerwelt nach Jerusalem gepilgert sind, um dort eine Woche lang Pessach zu feiern. Jerusalem war normalerweise eine Stadt damals mit so 30.000 bis 60.000 Einwohnern, so diese Größenordnung etwa. Aber zum Pessach kamen die Leute von überall her und die Einwohnerzahl hat sich plötzlich verfünft bis verzehnfacht. Bis zu 300.000 Menschen waren plötzlich in dieser für damalige Verhältnisse großen, aber doch für unser Wahrnehmen mittleren Stadt. So viele Hunderttausende, Zehntausende bis Hunderttausende von außerhalb, die plötzlich in Jerusalem waren. Ihr könnt euch vorstellen, wie das diese Stadt verändert hat. Zum höchsten jüdischen Fest, so viele Menschen in der Stadt. Es war lebendig, aber es war auch ganz schön aufgeheizt. Die Römer als Besatzungsmacht, die ja für Ordnung sorgen wollten, waren extrem empfindlich zu dieser Zeit. Man stelle sich vor, so viele heißblütige Festpilger, die plötzlich da waren. Warum waren sie da? Weil sie Juden waren und weil sie gläubig, religiös waren. Eine ganz schön brisante Mischung aus Sicht der Römer. Auch Jesus und seine Jünger waren ja dorthin gepilgert. Normalerweise, sie kamen aus Galiläa, sie haben in Galiläa gelebt und Jesus hat dort auch gewirkt und gelehrt mit Schwerpunkt. In Galiläa, da kannten viele Menschen Jesus und folgten ihm viele nach, viele mochten ihn, er hatte auch Gegner dort, aber das war nicht so entscheidend. Denn die jüdischen Behörden und die römische Besatzungsmacht war in Galiläa, was eine Provinz war, nicht so präsent, wie in Jerusalem. Aber in Jerusalem, da hatten sie das Ruder in der Hand. Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jerusalem zum Pessachfest. Und was tut er ein paar Tage bevor Pessach beginnt? Er geht in den Tempel. Und dort im Tempel fällt er auf. Und zwar nicht positiv. Viele von euch kennen die Geschichte, wie er die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat und die Stände, wo Opfertiere verkauft wurden, umgestoßen hat. Den ganzen Tempelbetrieb hat er durcheinander gebracht. Und er hat mit dem, was er gesagt hat, gesagt, dieser Opferkult hier wird ein Ende haben. Und schlimmer noch, er hat das Ende des Tempels vorausgesagt. Und dann hat er Streitgespräche mit den Sadduzäern und Hohepriestern im Tempel geführt, wo es um so Sachen ging, so wichtige Dinge wie das wichtigste Gebot oder die Steuern, die zu bezahlen waren und ähnliches. Und auch bei diesen Streitgesprächen hat sich Jesus keine Freunde gemacht bei den Etablierten, die dort waren im Tempel. Im Gegenteil, was er betrieben hat, war im Grunde Tempelfrevel. Überlegt euch mal, wie das heute ist auf dem Tempelberg in Jerusalem. Wie explosiv das ist, wenn dort etwas geschieht, was außerhalb der komplizierten Regelungen, wer dorthin darf und wann man dorthin darf und wie man dorthin darf, wenn etwas außerhalb dessen passiert, wie da schnell ja fast eine Bombe hochgeht. Damals an Pessach vor 2000 Jahren eine ebenfalls explosive Stimmung. Und eines war klar bei den Tempelbehörden, diesen Jesus, den lassen wir hier nicht mehr frei gewähren. Und sie waren aufs Höchste alarmiert und haben seine Festnahme vorbereitet. Denn auf Tempelfrevel standen hohe Strafen. Das war die Stimmung, in der das Abendmahl, das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern stattfand. Es war eine gespannte Stimmung und Jesus hat und musste jeden Augenblick mit seiner Verhaftung rechnen. Und Jesus hat, das wird an dem, was er gesagt hat, bei diesem Mahl deutlich, mit seinem Tod, mit seinem baldigen Tod gerechnet. Also keine ausgelassene, fröhliche Feststimmung, wo man einfach mal genießt und beisammen ist, sondern eine angespannte Stimmung, in der dieses Mahl stattfindet. Und so verwundert es nicht, dass Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Was heißt denn verraten in diesem Zusammenhang? Jesus war doch auch den Tempelbehörden bekannt und den Römern. Er ist ja öffentlich aufgetreten, aber wegen der komplizierten, explosiven Stimmung in Jerusalem konnte man es nicht riskieren, ihn einfach so festzunehmen. Er hatte Anhänger. Da waren ein paar Tage vorher viele Menschen gewesen, die erwartet hatten, dass er der Messias ist und seine Ankunft in Jerusalem gefeiert hatten. Jetzt musste man ihn, wenn man ihn festnehmen wollte, irgendwie ganz unter dem Radar erwischen, heimlich, ohne großes Aufsehen. Nun wussten die Tempelbehörden nicht, wo Jesus übernachten würde, wo er lebte während dieser Festwoche. Und dazu brauchten sie jemanden, der ihnen das verrät. Jesus hat übernachtet außerhalb, etwa ein paar Minuten außerhalb von Jerusalem, auf diesem Grundstück, das wir Gethsemane nennen. Gat Schemanim, ein Garten, wo es Höhlen gab und wo man als Pilger gut sein konnte. Ein Ort, wo Jesus und seine Jünger wahrscheinlich auch vorher schon gewesen waren. Wahrscheinlich kannte er den Besitzer. Die Reaktion der Jünger, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, ist besonders. Einer nach dem anderen fragte Jesus, doch nicht etwa ich. Das heißt, jeder war am Zweifeln. Jeder hatte Angst. Jeder dieser Jünger hat innerlich bewegt, oh, jetzt wird's brenzlig. Jesus hat die Mächtigen hier gegen sich aufgebracht. Was wird passieren, wenn sie ihn festnehmen? Was passiert mit mir, wenn man dann feststellt, ich gehöre zu seinen Anhängern? Werde ich auch festgenommen? Werde ich zu irgendwelchen Strafen verurteilt? Habe ich auf den Richtigen gesetzt? War es richtig, Jesus zu folgen? Jeder von den Jüngern fragt, doch nicht etwa ich? Einer nach dem anderen, so wird es hier gesagt. Jeder hatte einen Plan B im Kopf. Und wie es dann weiterging, daran wird ziemlich deutlich, dass alle von diesen 12, nicht nur der Judas, alle von den 12 haben Jesus letztlich im Stich gelassen. Ihr kennt die Geschichte von Petrus etwa. Was sehen wir daran? Diese 12 Jünger, die Elite von Jesu Jüngern, das waren Leute nicht, die sich durch besonders ausgefallene ethische Qualitäten ausgezeichnet hätten. Das waren ganz normale Leute. Sünder, die allesamt versagt haben, als es drauf ankam. Als Jesus sie später in der Nacht im Garten Gethsemane bittet, bleibt doch bitte wach mit mir und betet mit mir. Da waren sie alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie ihn allein gelassen haben. Es gibt so eine Auffassung in der christlichen Kirche, dass man aufpassen muss, ob jemand das Abendmahl würdig nimmt, würdig zum Abendmahl geht oder nicht. Ich glaube, das geht auf ein Missverständnis zurück, auf einen Satz, eine Formulierung des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief. Da sagt er, jeder soll sich selbst gut prüfen, ob er auf angemessene Weise zum Abendmahl geht. Martin Luther hat das so übersetzt, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Diese Übersetzung ist in gewisser Weise in der Folge problematisch, weil das Wort, das hier steht und das Martin Luther mit unwürdig übersetzt, Anaxios, eigentlich eher heißt nicht angemessen. Und vor dem Hintergrund, wie Jesus das Abendmahl gefeiert hat, muss man eines festhalten. Keiner dieser Jünger war würdig, mit ihm Abendmahl zu feiern. Und so sollten wir heute diesen Satz des Paulus vielleicht eher so verstehen, würdig zum Abendmahl ist, wer weiß, dass er unwürdig ist. Jesus, der so gerne Tischgemeinschaft hatte mit den Sündern, er ist es, der zum Abendmahl einlädt. Und dann tut Jesus, was ein Hausvater damals tut, wenn ein festliches Mahl gefeiert wird. Zu Beginn nimmt er das Brot und hebt es deutlich sichtbar hoch und spricht das Dankgebet darüber. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Korns wachsen lässt. Und dann bricht er dieses Brot und verteilt es seine Jünger, dass sie alle gemeinsam davon essen können. Aber er sagt, während sie das tun, etwas ganz Besonderes, etwas nie vorher Dagewesenes. Das ist mein Leib. Und dann folgt das Essen, die Mahlzeit als solche. Und nach einem Festessen war es auch üblich, noch einmal den Becher mit Wein zu nehmen und ihn hochzuhalten und das Dankgebet zu sprechen. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Und alle Jünger sagten dazu Amen. Und ich danke dir, Silvia, dass du das eben so schön betont hast. Es heißt Amen und nicht Amen, wenn man es korrekt aussprechen möchte. im Hebräischen. Es heißt übrigens auch die Anrede, die Jesus für Gott hat, Abba und nicht Abba. Abba ist eine schwedische Popgruppe. Er erhebt also nach dem Essen diesen Kelch und dann geht dieser Kelch rum. Und die Jünger trinken alle daraus. Und Jesus sagt, was nie vorher in solch einem Zusammenhang oder überhaupt gesagt wurde, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Damit deutet Jesus seinen Tod an und dass es ein gewaltsamer Tod sein wird. Was bedeutet dieser Tod? Was bedeutet, dass unser Herr und Meister sterben wird und das jetzt andeutet? Was mögen die Jünger gedacht haben? Ich bin mir ziemlich sicher, verstanden haben sie es nicht. Und ich glaube auch, das Abendmahl, die eigentliche Bedeutung des Todes, was immer wir dogmatisch dazu sagen, und wir werden auch in dieser Passionszeit noch manches auch dazu sagen, es bleibt am Ende ein Geheimnis. Jesus sagt, ich gebe mein Leben für euch. Und jetzt stellt euch noch mal vor, es ist die letzte Nacht, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Es sind die letzten Worte, das letzte Mal, dass er zu ihnen spricht. Da sagt man nur noch, worauf es unbedingt ankommt. Und was er im Zusammenhang dessen sagt, im Angesicht des Todes, ist kein Gebot, keine Ermahnung, keine Ratschläge, keine Warnungen, sondern nur Zusage, Versprechen. Ich teile mich aus. Ich schenke mich euch. Ich gebe mich euch hin. Nur Zusage. Nur Versprechen. Wir leben seitdem von dieser Zusage. Wir alle, die Sünder wie die Jünger damals, die Versagerinnen und Versager, sind eingeladen, diese Zusage für uns zu nehmen. Ich gebe mein Leben hin als Lösegeld für die vielen. Im Hebräischen gibt es übrigens keinen Ausdruck, keine Wendung zu sagen für alle, sondern da gibt es diese Wendung für die vielen und es bedeutet für alle. Die Jünger mögen nicht verstanden haben, was Jesus in der Tiefe hier meint, aber eines ist klar, sie haben es niemals vergessen. Das war es, woran sie den Auferstandenen erkannt haben. Und wir sprechen bis heute diese Worte, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und es heißt, du bist eingeladen. Du sollst niemals wegen eines schlechten Gewissens vor Gott weglaufen. Du darfst zu ihm kommen. Du bist niemals, weil du Fehler gemacht hast und versagt hast, ausgeschlossen davon, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu suchen. Wenn du weißt, dass du unwürdig bist, dann bist du würdig. Am Ende sagt Jesus noch einmal Amen. Das sage ich euch. Ich werde nun keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Amen, so ist es, eine Bekräftigung, sagt man normalerweise nach einem Satz. Jesus hat es mehrfach vor dem gesagt, was dann folgt. Das heißt, was er hier sagt, ist bekräftigt, ist seine tiefe Überzeugung, jetzt im Namen Gottes zu sprechen. Eine große Gewissheit spricht aus diesem Satz. Du darfst sicher sein, dass Gott seine Treue hält. Jesus hat sonst auch nie vom Bund gesprochen, der doch für Israel eigentlich so wichtig ist. An dieser Stelle tut er es. Er sagt, das ist ein neuer Bund, der geschlossen wird. Und Bund heißt Treue, Verlässlichkeit, die Gott schenkt. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sagen wir bis heute, der Tod Jesu war nicht sinnlos, sondern er ist ein entscheidender Beitrag dafür, dass der Gott, der die Nähe, die Tischgemeinschaft mit Sündern sucht, dass er zum Ziel kommen wird in Ewigkeit. Das Abendmahl ist die Zuwendung Jesu und in ihm die Zuwendung Gottes zu dir und zu mir. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann bekennen wir, so ist Gott. Er sucht die Nähe derer, die wir oftmals für unwürdig halten würden. Amen.